Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.
Fondsmanager, Vermögensverwalter und bei all dem Risikomanager, auch im Jahr 2025 natürlich.
Ein gutes neues Jahr und ganz herzlich willkommen in diesem Podcast im Börsendurchblick. Produziert wird dieser Podcast ja in Zusammenarbeit mit dem Börsenradio, das Nummer 1 Börsenradio in Europa. Und ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ja, ein Januargespräch gewissermaßen mit Blick auf die Börse sind zwei Dinge. Zum einen Rückblick, zum anderen Ausblick. Fangen wir doch mit dem Blick in den Rückspiegel an. Was waren denn die großen Linien für das durchaus erfolgreiche Börsenjahr 2024?
Na gut, die großen Linien vor allem anderen erstmal natürlich eins. Man muss dem Markt sein, denn die Kurse sind gestiegen. Wer nicht dabei ist, kann keine Performance erzielen. Die zweite Linie, wie so häufig, der US-Markt war die wichtigste Performance-Quelle weltweit. Und dann eine Entwicklung, die immer wieder kritisch beäugt wird, die Wertentwicklung der großen Unternehmen war besser als die Performance der kleinen Unternehmen. Natürlich auch keine Selbstverständlichkeit, aber aktuell in den letzten Jahren war es tatsächlich der Fall. Diese drei Dinge musste man beachten, dann konnte man nicht mehr viel falsch machen.
Klingt das nicht besonders schwierig.
Ja, schaut man zurück, klingt das immer einfach. Aber wie das so ist, auf dem Weg vom Jahresanfang zum Jahresende gab es natürlich immer wieder an den verschiedenen Stellen unterschiedliche Möglichkeiten.
Wo lagen denn die größten Fallstricke, vielleicht so gefragt?
Punkt 1, man muss dem Markt sein. Und das bedeutet, man konnte natürlich auch verkauft haben, weil man nicht mehr daran geglaubt hatte, dass die Kurse weiter steigen oder weil ein situatives Ereignis einem in die Quere kam. Sprich dieses erste Augustwochenende, wir hatten ja darüber gesprochen. Der Kurssturz in Japan und auch die Verwerfung in der Vorbörse in Amerika waren ja, man kann wirklich sagen, spektakulär. Aber am Ende war alles nichts, was den Aufwärtstrend aus der Spur getragen hätte. Es ging weiter aufwärts, man durfte sich nicht irritieren lassen. Das war sicherlich die Fallstrickmöglichkeit Nummer eins. Und dann der US-Markt. Er wird in der Performance aktuell letztendlich von einigen wenigen Unternehmen angetrieben. Das Schlüsselunternehmen ist Nvidia. Und Nvidia als Beispiel, es ist als Unternehmen hoch bewertet. Oder anders gesagt, es ist teuer. Aber es ist eben zu Recht teuer. Denn Nvidia weist starke Wachstumsraten auf. Und wenn diese Erwartungen erfüllt werden, erledigt sich diese hohe Bewertung innerhalb von 2-3 Jahren. Wenn die Erwartungen allerdings nicht erfüllt werden, wird es natürlich schnell turbulent. Heißt also, bei Nvidia, wenn man Angst vor solchen Verwerfungen hat, und das geht ja schnell mal 20-30% bei solch einer Aktie runter, dann hätte man zwischendurch auch auf Nummer sicher gehen können. Hätte man aber Nvidia nicht gehabt und hätte man die großen Gigatechs in Amerika nicht gehabt, die Magnificent Seven, dann hätte man auch keine Performance gehabt. Die kleinen Unternehmen, am deutschen Markt wird es richtig deutlich, DAX plus 18%, MDAX, die nächste Reihe, minus 4%. Da liegen Welten dazwischen. Dabei war der MDAX in vielen Jahren zuvor deutlich ertragreicher als der DAX. Auch hier hätte man denken können, Mensch, da ist ein Wechsel doch längst mal angemessen. Wechsle ich auf den MDAX. Es hätte nicht funktioniert.
Ja, man hat immer mal wieder gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt kommt die zweite Reihe dran, jetzt ist da Aufholpotenzial. Diese Lücke muss doch geschlossen werden. Aber der MDAX kam eben nicht dran. Warum? Was sind die Gründe?
Es ist immer eine Vielzahl von Gründen, aber habe ich zwei Indizes, muss ich einfach in den Index reinschauen und am Ende sind es ja tatsächlich die Einzelwerte, die den Index ausmachen, die dann eben auch in Summe die Wertentwicklung vom Index produzieren dabei. Gründe also dafür, der wichtige Grund sicherlich ist, dass der Index neu zusammengesetzt wurde. Als die DAX-Familie umgebaut wurde und der DAX von 30 auf 40 Aktien ausgebaut wurde, da ist dann schon der ein oder andere starke MDAX-Wert aufgestiegen. Und der fehlt jetzt eben in der zweiten Reihe. Und das, was von unten nachkam, hat offensichtlich nicht ausreichen können. Aber tendenziell, das ist ja nicht nur in Deutschland der Fall. Tendenziell war es eben auch in Amerika zu beobachten. Die kleinen Aktien im S&P 600, sind die kleineren amerikanischen Werte aus der S&P-Familie, hatte eine Performance von plus 7% im Vergleich zur ersten Liga, die um 24% gestiegen sind. Aber Achtung, nimmt man jetzt den S&P in der Gleichgewichtung, nicht in der Kapitalmarktgewichtung, sondern den Index, wo alle 500 Werte mit 0,2% gewichtet werden, steht da auch nur eine Wertentwicklung von 10% auf Jahressicht.
Also das heißt, es lassen sich irgendwo immer Gründe finden für alles, wenn wir eben zurückschauen. Jetzt wollen wir doch mal aus der Rückschau versuchen zu lernen und zu schließen, was kommt denn auf uns zu? Wie sieht die Zukunft aus? 2025, das neue Börsenjahr steht vor der Tür. Die ersten Tage sind schon hinter uns. Wenn wir so ein bisschen die Statistik bemühen, liegen die Märkte nach 5 Handelstagen im Plus, dann gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für ein gutes Börsenjahr. Ja, und sie liegen vorn, die großen US-Indizes, der DAX liegt vorn, MDAX, okay, der ist sich auch wieder treu geblieben, der eben nicht. Also alles beim Alten?
So, wenn ich mir die Prognosen der, sagen wir mal, prognosewilligen Kollegen ansehe, dann scheint das tatsächlich der weitgehende Konsens zu sein. Man ist nicht schlecht gestimmt auf das Börsenjahr 2025, ganz anders als im letzten Jahr. Aber wenn wir schon mal bei der Statistik sind, es ist in den USA eher nicht die Ausnahme, sondern die Regel, dass nach 2 positiven Börsenjahren natürlich gleich ein drittes Börsenjahr mit Gewinn folgt.
Aha, das ist ja cool. Also Prognose, Statistik, mit dem einen können Sie sich nicht anfreunden, was das Thema Prognose angeht. Da haben Sie ein bisschen in Richtung Kollegen gegrätzt gewissermaßen. Aber Statistik, das lieben Sie. Also im Grunde genommen eigentlich alles schon gesagt zum Jahreswechsel an den Börsen, oder?
Ich muss noch mal zurück. Gegrätzt habe ich nicht. Ich bewundere ja die Kollegen, die den Nerv haben, eine Prognose aufgrund der Datenbasis zu erstellen. Ich gestehe einfach nur zu, dass es mir nicht gelingt. Wenn ich Prognosen aufstelle, treffen die nicht unbedingt zu. Und deswegen gehe ich ja auch einen anderen Weg an der Börse. Aber trotzdem, es ist ja wirklich spannend. Im letzten Jahr war es so, dass die ersten 5 Handelstage negativ waren. Man hätte denken müssen, es wird eine schlechte Börse. Es war aber eine gute Börse. In diesem Jahr sind die ersten 5 Handelstage positiv. Man denkt, es wird ein gutes Börsenjahr. Es könnte aber dann natürlich ein negatives werden. Aber Achtung, nochmal in Amerika, was diese Statistik der Negierung der Vorhersage aufhebeln würde, wäre eben, einem zweiten Börsenjahr folgt in Amerika häufig, ganz häufig, ein drittes positives Börsenjahr. Aber wäre alles gesagt zum Jahreswechsel an den Börsen? Kann ich sagen, nein, ist es nicht. Ich würde noch gerne viel mehr in Frage stellen. Und zwar die Grundüberlegung überhaupt. Es macht meiner Ansicht nach keinen Sinn, Börsen in Jahresabschnitte zu teilen. Wenn ich mir Kalenderjahre anschaue, dann sind die dafür gemacht, damit sie zum Umlauf der Erde um die Sonne passen. Das passt 1a. Aber sie passen eben nicht zum Verlauf der Börsen. Die Abweichung der einzelnen Jahreszahlen ist offensichtlich viel zu groß.
Ja, was heißt, was müssen wir jetzt machen? Gehen wir zum Pluto. Das sind, glaube ich, fast 300 Jahre ein Umlauf um die Sonne. Ist ja auch nicht die Lösung. Wie würden Sie jetzt vorgehen?
Nee, diese ganzen starren planetaren Zyklen passen in dieser Hinsicht nicht. Es ist besser, man denkt in Zyklen, die sich um einen Mittelwert hin bewegen und die schwanken. Börsen übertreiben nach oben und nach unten und dadurch entstehen tatsächlich die Schwankungen an den Börsen.
Und wie entsteht jetzt der Mittelwert?
Na gut, es ist letztendlich ein Zahlungsstrom, den die Aktien liefern. Also den Ertrag, der erzielt wird. Ich formuliere es mal ein bisschen markanter. Die Maschinen und die Produktionshallen oder auch die Patente haben so viel Wert wie ein Haus. Es sind letztendlich die Erträge, die in der Zukunft erzielt werden, die den eigentlichen Wert ausmachen. Das Haus und die Maschinenhallen haben keinen Wert an sich. Beim Haus ist es total deutlich. Es sind die Mieten, die den Wert ausmachen. Sie sind der Zahlungsstrom. Beispiel ein Bürogebäude, das leer steht, hat natürlich noch den gleichen Beton, den man anfassen kann, den gleichen Stahl und das gleiche Glas verbaut. Aber wenn es nicht vermietet ist und man dann annimmt, dass auch in der nächsten Zeit sich kein neuer Mieter finden wird, dann verfällt der Preis. Das bestimmt den Mittelwert, diesen Zahlungsstrom und die Erwartungshaltung, was passiert in der Zukunft, verändert dann die Börsenbewertung.
Und wenn wir den Gedanken jetzt weiterspinnen, Mittelwert das eine, aber Schwankungen um diesen Mittelwert, wie funktioniert das? Wie entstehen die Schwankungen? Wie entstehen Zyklen?
Das sind die Erwartungen der Börsenteilnehmer an die Zukunft. Die verändern sich. Geht man 5 Jahre zurück, dann landet man an einem Punkt, der sich richtig gut anbietet für einen sinnvollen Vergleich. Es war das Markthochkurs vor dem Corona-Crash an nahezu allen Märkten. Das heißt, hier haben wir einen Punkt, der ist für alle Märkte mehr oder weniger vergleichbar. Die Märkte waren damals im höchsten Gang und sehr dynamisch im Aufwärtstrend unterwegs und dann kommt Corona und stellt alle Zukunftserwartungen auf den Kopf. Startet man also Ende 2019 und nimmt man diese erste Abwärtsbewegung als Start der zyklischen Schwankung um den Mittelwert an, dann könnte man den gesamten Zyklus aus Abwärtsbewegung und dann Aufwärtsbewegung zum Beispiel Corona-Zyklus nennen.
Ja, das klingt so, Zyklus klingt immer so gemächlich, ruhig, berechenbar. Aber das war doch gerade beim Thema Corona überhaupt nicht der Fall. Kam abbruchartig und war auch überraschend schnell wieder vorbei. Ich glaube, das Abwärtstief, das wurde ja schon 3 Wochen nach dem Absturz erreicht. Also extrem schnell. Wo endet jetzt so ein Zyklus?
Na gut, wenn man den Zyklus betrachtet als die gesamte Schwankung um die Linie der langfristigen Aufwärtsbewegung, die durch den Zahlungsstrom, der sich stetig weiterentwickelt, definiert wird, dann endet der Zyklus in dem Moment, in diesem konkreten Fall, am Schlusspunkt des Jahresende 2021. Da lief offensichtlich die Aufwärtsbewegung, die dem Corona-Crash folgte, aus.
Da haben wir doch wieder ein Jahresende, also doch wieder in Jahresscheiben. Nein.
Zufall.
Zufall. War es Zufall oder Notwendigkeit?
Zufall.
Der nächste Crash oder Crashmöglichkeit kam ja dann auch sofort. Ukraine-Krieg, Inflation, Zinserhöhungen durch die Zentralbanken. Also das war so eine Zeit, wo wir gedacht haben, mehr Krise geht eigentlich nicht. Und dann kam schon wieder das nächste Thema ums Eck.
Weltuntergangsstimmung, ich erinnere mich. Und nennen wir ihn doch einfach mal Inflationszyklus. Hier ging es jetzt abwärts bis zum Herbst im Jahr 2022. Und das waren natürlich nicht nur 3 Wochen im Absturz, sondern es zog sich eben hin, 9 Monate, 10 Monate. Und es hätte natürlich auch noch viel schlimmer kommen können, wenn die USA ihre Staatsverschuldung nicht so stark ausgeweitet und damit die Arbeit der Zentralbanken, die ja gedrückt haben auf dem Markt, wenn die USA mit ihren Staatsausgaben das nicht konterkariert hätten.
Jetzt versuchen wir ja auch immer so trotzdem ein bisschen in die Zukunft zu schauen, was kommen kann, uns möglicherweise darauf vorzubereiten. Und wenn wir jetzt aus dieser Gedankenwelt der Zyklen kommen und diesen Zuschreibungen jetzt folgen, dann startet ja die Aufwärtsbewegung dieses von Ihnen beschriebenen Inflationszyklus im November 22, also auch wieder Richtung Jahresende, und läuft derzeit immer noch aufwärts. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit diesem anderen Zyklus, den wir eingangs besprochen hatten, Corona-Zyklus, dann müsste doch dieser Inflationszyklus bald zu Ende sein.
Die Frage wird immer gestellt und sie muss ja auch gestellt werden, weil sie liegt ja auf der Hand. Problem wie mit all den anderen Fragen, die wir am Anfang skizziert haben, man kann sie erst im Rückblick beantworten. Die Abwärtsbewegung in beiden Zyklen zeigt es ja schon. 3 Wochen im Corona-Zyklus gegen 10 Monate im Inflationszyklus. Und das Ausmaß der zurückgelegten Strecke hilft natürlich auch nicht weiter, denn es ist, wenn man in die Vergangenheit schaut, tatsächlich nicht so, dass die Streckenlängen immer identisch wären. Es hängt von den sich ändernden Zukunftserwartungen ab. Es hängt davon ab, wenn das Klima an der Börse umkippt.
Ja, umkippt. Ganz, ganz anderes Thema. Donald Trump, nächste Amtszeit, Ende Januar geht's los. Ein Wort dazu?
Unglaublich.
Jetzt nehmen Sie das wirklich wörtlich. Naja, gut, also ich finde das auch keine bessere Formulierung, aber vielleicht können Sie das doch noch ein bisschen unterfüttern.
Sag mal so, auch klarer zum Ausdruck zu bringen, was jetzt dahinter steckt. Unglaublich ist so der erste Reflex, aber wir dürfen diese Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung zu dem, was da gesagt wird, was überhaupt nicht ins Bild eines Präsidenten der Vereinigten Staaten zu passen scheint. Wir dürfen das nicht mit dem verwechseln, was die Börsen draus machen werden. Denn gehen wir zurück zu unserem Thema. Es geht um den Zahlungsstrom und die Vermutung der Marktteilnehmer, wie er sich entwickeln wird. Ich würde es also auf den Punkt bringen wollen und sagen, man darf nicht den Fehler machen und sich aus einer möglichen persönlichen, intuitiven Ablehnung dessen, was der neue Präsident sagt oder möglicherweise auch tun wird, den Schluss ziehen, dass dies schlecht für den Kursverlauf an den Börsen sein muss. Einerseits wird natürlich nicht alles, was gesagt wird, auch umgesetzt. Das ist bei Trump nicht anders. Andererseits kann natürlich etwas, das später einmal negative Konsequenzen haben kann, Stichwort Ausweitung von Staatsverschuldung, zunächst positiv sein. Die Rechnung würde dann erst später präsentiert.
Ist das so eine Art Lernkurve aus dem Thema Ukraine-Krieg? Ich weiß, es ist jetzt sehr weit hergeholt und komplett auch überraschend, aber als der Ukraine-Krieg losging, hat sich die Anlegerwelt auch so ein bisschen gespalten. Die einen sagten, naja klar, da ist Krieg, jetzt müssen wir in Rüstungswerte oder Verteidigungswerte investieren. Andere hatten gesagt, nein, das lässt mein moralischer Kompass nicht zu. Dieser moralische Kompass hat jetzt irgendwie eine Neubewertung erfahren, um jetzt wieder zurückzukommen, auch zum Thema Trump. Wissen, was da auf uns zukommt, gucken jetzt auch wieder auf die Börse und was die Unternehmen daraus machen. Ist das vergleichbar?
Es ist absolut legitim, wenn man auf ein bestimmtes Börsenumfeld schaut und in eine bestimmte Branche schaut und sagt, ich persönlich möchte an den Gewinnen dieses Sektors nicht partizipieren. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung und selbstverständlich ist sie berechtigt und jeder, der es nicht macht, absolut okay dabei. Nur man muss eben in Gänze jetzt aufpassen, wenn man solch eine Reaktion sieht, weil ich habe das bei der ersten Wahl von Trump gesehen, als doch eine Reihe von Kunden sahen, was da kam, was dort gesagt wurde und was sie davon hielten, dass sie gesagt haben, ich investiere nicht in Amerika. Sowas kann nicht gut gehen. Das ist nicht möglich. So, dann haben sie sich halt aus Amerika zurückgezogen. Das war damals, wie es in den letzten Jahren häufig der Fall war, der Performance-Motor ist in den USA gewesen und er ist jetzt dort. Es sind Ausnahmejahre, wenn die USA diese Lokomotivfunktion nicht einnehmen. Und wenn man das nicht hat, nicht auf eine einzelne Branche wie, sag mal, die Rüstungsbranche betrachtet, sondern auf einen gesamten Markt, der das Herzstück und der Motor der weltweiten Performance ist, dann kann das tatsächlich ein kapitaler Fehler sein. Wenn man ihn sehenden Auges eingeht, dass man sagt, mir ist das vollkommen bewusst und klar, dass das passieren kann. Ich tue es aber nicht, alles okay. Aber die Ansage müsste sein, unterschätze es nicht. Und wenn du dieses Risiko nimmst, dieses Opportunitätsrisiko, dass ich an den Gewinnen nicht teilnehme, dann muss man es bewusst machen. Aber nicht aus irgendeinem Reflex, der aus der Ecke Ethik oder Moral kommt, die für mich auf einem sehr hohen Level steht und für mich selber einen sehr hohen Stellenwert hat. Aber hier an dieser Stelle sind es andere Entscheidungen, die zu treffen sind. Und da muss man die Parameter anders setzen.
Dann versuche ich nochmal kurz zusammenzufassen. Wir sind seit November 22 im Aufwärtstrend eines Zyklus. Dieser Aufwärtstrend nach wie vor intakt und Martin Weinrauter, das brauche ich heute nicht ausdrücklich zu fragen, für Grohmann Weinrauter als Trendfolger weiterhin investiert und als Risikomanager will er natürlich in der Aufwärtsbewegung dabei sein. Irgendwann, klar, wird dieser Aufwärtstrend allerdings auch brechen, weil die Zukunftserwartungen der Börsenteilnehmer dann eben drehen. Und Grohmann und Weinrauter wird dann als Risikomanager systematisch wechseln, zunächst an die Seitenlinie. Die Mathematik wird das errechnen und das Team von Grohmann und Weinrauter wird das dann umsetzen. Diesem Abwärtstrend und dann dem neuen Zyklus wird man dann auch einen Namen geben können und müssen, wenn man den Auslöser kennt. Und das muss ja nicht der Donald-Trump-Zyklus sein, oder?
Nicht unbedingt. Wir werden sehen.
Danke fürs Interview. Alles Gute. Ja.
Das war aus dem Börsenradiostudio der Börsendurchblick. Der Podcast mit Martin Weinrauter.